Weltreisende des Tierreichs. Es gibt hunderte Milliarden Tiere auf der Erde und jede Tierart ist anders. Manche reisen von einem Ende der Welt zum anderen. Obwohl sie sehr klein sind, legen sie enorme Strecken zurück, ohne vom Weg abzukommen. Wir wollen einen Blick auf einen dieser Wanderer werfen. Es ist der Monarchschmetterling. Die Reise des Monarchschmetterlings. Er lebt im Süden Kanadas. Wie alle Schmetterlinge durchlebt auch er ganz unterschiedliche Lebensstadien, bevor er als Schmetterling in die Erscheinung tritt. Das Monarchweibchen legt am Ende der Entwicklung ihre Eier auf der Oberfläche eines Blattes ab. Die Larve, die aus dem Ei schlüpft, ernährt sich zunächst von dem Blatt und wird dann zu einer Raupe. Die erwachsene Raupe beginnt sich zu entpuppen, indem sie sich ein letztes Mal häutet. Wenn die Verpuppung abgeschlossen ist, ist ein Kokon entstanden, der mit einem dünnen, aber haltbaren Faden an einem Ast befestigt ist. Im Inneren der Kokons findet die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling statt. Wenn die Verwandlung abgeschlossen ist, schlüpft er. Unmittelbar nach dem Schlüpfen sind seine Flügel noch faltig und kraftlos. Doch sie füllen sich bald durch das Blut, das hindurchgepumpt wird. Jetzt ist unser Monarchschmetterling bereit zu fliegen. Monarchschmetterlinge verfügen über eine ganz außergewöhnliche Eigenschaft, durch die sich von allen anderen Schmetterlingen unterscheiden. Innerhalb eines Jahres entwickeln sich 4 Generationen des Monarchen. Die ersten 3 Generationen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 5 bis 6 Wochen. Nicht so die 4. Diese Generation wird sich auf eine Reise begeben, die rund 8 Wochen dauert, und sie wird lange genug leben, um ans Ziel zu kommen. Die Reise der Tiere beginnt in ihrem Lebensraum in Südkanada und führt weiter Richtung Süden. Eine Gruppe wird nach Kalifornien ziehen, andere zieht es weiter bis nach Mexiko. Die Schmetterlinge treffen sich zu dieser Reise an bestimmten Sammelpunkten, als hätten sie den Befehl dazu erhalten, und sie setzen ihre Reise dann gemeinsam fort. Die Schmetterlinge beginnen ihren Weg zu einem genau bestimmten Zeitpunkt, der Tag und Nacht gleiche, wenn also Tag und Nacht gleich lang sind. Nach 2 Wochen Flug erreichen sie die warmen Wälder im Süden. Die Bäume dort sind dann mit Millionen Monarchschmetterlingen bevölkert. Von Dezember bis März bleiben die Tiere dort. Während dieser 4 Monate nehmen sie nicht ein bisschen feste Nahrung zu sich, nur Wasser. Sie überleben dank ihres Fettpolsters. Die Blumen, die im Frühling knospen, sind für die Monarchschmetterlinge sehr wichtig. Jetzt, nach einer Wartezeit von 4 Monaten, belohnen sie sich mit einem Fest von Nektar. Danach haben sie ausreichend Energie gespeichert, um nach Nordamerika zurückkehren zu können. Bevor sie sich im März wieder auf den Weg machen, paaren sie sich. Wieder bei Tag- und Nachtgleiche macht sich die Kolonie auf und fliegt zurück nach Norden. Dort beenden die Tiere ihre Reise und bringen die nächste Generation zur Welt, die das Fortbestehen ihrer Art sichern wird. Die neue Generation ist die erste in diesem Jahr und wird nur etwa 1,5 Monate leben. Dann folgen die zweite und die dritte Generation. Und mit der 4. Generation beginnt die lange Reise erneut. Sie wird 6 Monate länger leben als die Vorgänger und die Kette wird sich fortsetzen. Dieser bemerkenswerte Zyklus wirft viele Fragen auf. Wie ist es möglich, dass jede 4. Generation 6 Monate länger lebt als die anderen? Warum kommt diese langlebige Generation immer vor den Wintermonaten auf die Welt? Wie kommt es, dass die Schmetterlinge ihre Reise immer genau zur Tag- und Nachtgleiche beginnen? Und wie sind sie in der Lage, diese feinen Berechnungen anzustellen? Woher kennt die neugeborene Generation der Monarchen die Reiseroute? All dies zeigt, dass der Monarch-Schmetterling anhand eines unfehlbaren Plans erschaffen wurde und er folgt jedem Detail dieses Plans. Wäre in diesem Plan auch nur der kleinste Fehler, wären die Tiere nicht in der Lage, ihre Wanderung durchzuführen. In diesem Fall würden alle Monarchschmetterlinge im kalten Winter eingehen und die Art würde aussterben. Diese Tiere wurden so erschaffen und es wurde ihnen eingegeben, Jahr für Jahr ihre außergewöhnliche Reise durchzuführen. Der Urheber dieser hervorragenden Schöpfung ist der allmächtige Gott, der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer und Richter allen Seins. Wussten Sie schon? Webervögel. Webervögel bauen ihre Nester, indem sie Gras verweben. Der Webervogel errichtet einen dreieckigen Bau. Diesen dichtet er unter Verwendung von 4 unterschiedlichen Knoten ab. Jedes Nest hat ein festes Dach, Wände und eigenen Eingang. Zu Beginn befestigt der Vogel einen langen Grashalm an einem dünnen Zweig. Das ist nicht einfach. Um diesen einen Knoten an der richtigen Stelle zu setzen, muss der Webervogel sich sehr anstrengen. Es ist sehr wichtig, dass dieser erste Knoten richtig gemacht wird. Sonst würde das Nest nicht halten. Falls der erste Knoten falsch gesetzt werden würde, würden auch alle weiteren Arbeitsschritte falsch sein, da sie sich auf den ersten Knoten stützen. Der Vogel macht mehr und mehr Knoten und es entsteht ein Kreis. Der Vogel muss die Maße seines Kreises genau berechnen. Der Kreis muss groß genug sein, damit er hindurchschlüpfen kann, aber klein genug, damit größere Vögel nicht hindurchpassen. Der Vogel schafft es fast immer, den Kreis in der passenden Größe anzulegen. Nachdem der Grundkreis fertig ist und die Seiten abgedeckt sind, beginnt der Webervogel mit dem Bau des Daches. Lage für Lage schichtet er das Gras von oben nach unten ein. Durch geduldiges Anwenden dieser Technik entsteht ein perfektes Nest. Wenn wir einen Blick auf die Bäume werfen, in denen die Webervögel leben, so bemerken wir, dass dort nicht nur ein einziges Nest befindet, sondern ganze Städte aus tausenden Nestern. Jeder einzelne Webervogel baut dieselbe Art Haus, so wie Gott es ihm eingegeben. Die Wanderung der Lachse. Lachse leben unter anderem in Flüssen an den Westküsten Nordamerikas. Das Weibchen legt ihre Eier im seichten Gewässer des Flusses ab. Die jungen Lachse ernähren sich nach dem Schlüpfen aus einem Futtersack im Ei. Nach einigen Wochen können sie im Fluss Nahrung finden. Sie leben rund ein Jahr lang im Fluss. Lachse können sowohl in Süß- als auch in Salzwasser leben. Sie brauchen diese Fähigkeit für die wunderbaren Reise, die sie antreten werden. An einem Frühlingstag machen sich tausende Lachse auf die Wanderung flussabwärts. Nach mehreren Wochen erreichen sie dann ihr Ziel, den Pazifik. Sobald sie im Meer angelangt sind, verändert sich der Körper des Fisches, wodurch ihm das Leben im Salzwasser ermöglicht wird. In den folgenden 1 bis 4 Jahren werden die Tiere weitere Entfernungen im Meer zurücklegen. Von den Küsten Nordamerikas aus werden sie in einem großen Bogen nach Japan schwimmen und dann zurückkehren. Danach steht ihnen eine weite Reise bevor, die letzte und schwerste ihres Lebens. Die Fische werden in ihre Heimat zurückkehren, in das Flussbett, in dem sie geboren wurden. Sie werden in denselben Fluss hineinschwimmen, von dem aus sie Jahre zuvor das Meer erreicht hatten. Doch dieses Mal schwimmen sie gegen die Strömung. Kein Hindernis wird sie aufhalten. Sie springen aus dem Wasser, um Wasserfälle zu überwinden, die bis zu 3 Metern hoch sind. Manchmal legen sie Strecken von über 3200 Kilometern zurück. Während der gesamten Zeit nehmen sie keinerlei Nahrung zu sich und sie brauchen alle Energien auf, die sie während ihrer Zeit im Meer angesammelt haben, Am Ende erreichen sie, ohne vom Weg abzukommen, das Flussbett, in dem sie Jahre zuvor geboren worden waren. Und dort legen sie ihre Eier ab. Ihr Lebenszweck ist erfüllt. Die Lachswanderung ist eine der erstaunlichsten Reisen in der Natur. Wie finden tausende Lachse nach Jahren im Meer den Fluss wieder, in dem sie einst geboren wurden? Sie müssen dafür ihren Fluss unter Tausenden, die in den Pazifik münden, herausfinden. Sie müssen dem Flusslauf folgen, ohne dass sie sich verirren, und an jeder der vielen Verzweigungen des Flusses die richtige Entscheidung fällen. Lachse bewältigen diese unmöglich erscheinende Aufgabe. Wie schaffen sie das und warum tun sie es? Wissenschaftliche Forschungen haben gezeigt, dass Lachse ein speziell ausgebildetes Sensorensystem haben, das ihnen die Reise ermöglicht. Um ihre Richtung im Ozean bestimmen zu können, wurden sie mit einem natürlichen Kompass ausgestattet, der das Magnetfeld der Erde spüren kann. Daher können sie im Pazifischen Ozean ihre Richtung finden, ohne in die Irre geleitet zu werden. Aber die wirklich bedeutsame Frage liegt darin, wie der Lachs das Flussbett wiederfindet, in dem er geboren wurde. Dafür wird ein sehr viel ausgeklügelteres System benötigt als ein natürlicher Kompass. Ihr Geruchssinn lässt Lachse ihre Geburtsstätte wiederfinden. Wir können uns schwer vorstellen, dass Flüsse ihren eigenen Geruch haben. Doch jeder Fluss der Erde hat seine eigene chemische Zusammensetzung. Die Unterschiede zwischen ihnen sind so fein, dass sie von kaum einem Lebewesen wahrgenommen werden können. Doch der Lachs kann es. Wir wollen einen Moment über die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Lachses nachdenken. Ihr werdet bemerkt haben, dass jedes einzelne Stadium der Wanderschaft des Lachses sorgfältig berechnet worden ist. Der Lachs muss ein Programm haben, das ihn veranlasst, zu dem Fluss zurückzukehren, an dem er Jahre zuvor geboren wurde. Außerdem ist da die Tatsache, dass ein natürlicher Kompass dem Lachs ermöglicht, sich im Ozean zurechtzufinden, und die Tatsache, dass dieser Fisch den feinsten Geruchssinn auf Erden hat. Diese Dinge sind nicht durch Zufall entstanden. Doch sie zeigen, dass der Lachs speziell für die Wanderschaft, auf die er sich begeben muss, erschaffen wurde. Der eine, der den Lachs mit seinen außergewöhnlichen Eigenschaften erschaffen hat, ist Gott, der Schöpfer allen Lebens und der Herr der Welten. Im Koran sagt Gott, dass wir seine Schöpfungskunst in allem Leben entdecken können. In der Erschaffung von euch und in den Tieren, die er verbreitet hat, finden sich Beweise für Leute, die ihres Glaubens gewiss sind. Töpferbienen. Wer macht wohl diese kleinen Gefäße, die wir hier sehen? Wissen Sie das? Bienen. Die Biene fertigt einen klebrigen Lehm an, indem sie ihren Speichel mit feuchter Erde vermischt. Aus diesem Lehm macht sie sehr feine Gefäße. Genau wie es ein Mensch beim Töpfern macht, formt die Biene ihre Gefäße durch beständiges Drehen des Lehms. Sie vergisst auch nicht, oben einen kleinen Rand zu formen. Wenn das Gefäß fertig ist, hält die Biene ihr Hinterteil über die Öffnung und legt ein Ei hinein. Danach legt sie noch eine Portion Nahrung dazu, verschließt die Öffnung und fliegt davon. Die Larve, die aus dem Ei schlüpft, zerbricht später das Gefäß und macht sich auf in ihr neues Leben. Dies hier sind Gefäße, die von den jungen Bienen zerbrochen und verlassen worden sind. Die jungen Bienen schlüpfen und ohne dies jemals geübt zu haben, fertigen sie ebenfalls perfekte Gefäße an, genau wie ihre Eltern. Gott zeigt ihnen diese wunderbare Kunst. Schlussfolgerung. In diesem Film haben Tiere uns die Fähigkeiten gezeigt, die Gott ihnen verliehen hat. Sie verhalten sich so, wie Gott sie inspiriert hat. Gott hat uns erschaffen und alles Leben auf der Welt. Indem Gott alle Lebewesen ihre unterschiedlichen Eigenschaften verleiht, zeigt er dem Menschen die Größe seiner Schöpfungskunst. Es ist unsere Pflicht, anderen Menschen von Gottes Größe und Majestät zu erzählen und ihm zu danken. Im Koran weist uns Gott darauf hin. Gott sei also alles Lob, dem Herrn der Himmel und dem Herrn der Erde, dem Herrn der Welten. Sein ist die Herrlichkeit in den Himmeln und auf Erden, und er ist der Erhabene, der Weise.